Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, pünktlich zum Welttag des Buchs melde ich mich zurück. Vielleicht erwartet die eine oder der andere von euch jetzt die versprochene Vorstellung der Chain Gang All-Stars. Das ist ein Buch, das es auch definitiv verdient hat, aber ich bin gerade so hingerissen von dem spanischen Debüt Die schlechte Gewohnheit, dass ich das jetzt vorgezogen habe. Die schlechte Gewohnheit, das sind die oft unaufhaltsamen Tränen der Ich-Erzählerin. Denn lange haben nur sie freien Lauf, während viele Gefühle verborgen bleiben müssen. Sie ist das Kind einer Mutter, die hofft, das Kind wird zu einem galanten Torero heranwachsen. Doch das Kind, das für alle ein etwas unbeholfener, manchmal ein bisschen altkluger Junge ist, weiß schon mit 5 Jahren, sie ist ein Mädchen. Und wer jetzt auch nur für den Bruchteil einer Sekunde daran zweifelt, dass diese Gewissheit in dem Alter überhaupt möglich ist, dem oder der sei nahegelegt, dieses Buch zu lesen. Es ist ein Buch, das mir in Momenten selbst die Tränen in die Augen getrieben hat und der Anfang ist so tough, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich beim weiteren Lesen so oft auflachen würde. Als ich es dann zugeschlagen habe, hatte ich nicht nur das befriedigende Gefühl, dass ich ein bisschen mehr von der Welt verstehe, sondern Alana S. Potro hat mir, ich kann es gar nicht anders sagen, Hoffnung mitgegeben. Und tatsächlich ist dieser hoffnungsfrohe Blick eine bewusste Entscheidung, wie sie auf YouTube erzählt. Da sagt sie nämlich, ich wollte nicht zu Verzweiflung und Zynismus beitragen. Wenn du dir keine bessere Zukunft vorstellst, wird sie wahrscheinlich nicht entstehen. Das Buch ist in Spanien das geworden, was man einen Sensationserfolg nennt. Es ist inzwischen in 11 Sprachen übersetzt und die Autorin, die seit einigen Jahren offen als Transfrau lebt, schöpft viel aus ihrem eigenen Leben. Sie gilt als neuer Star am Literaturhimmel und das ist eine Begeisterung, die ich voll und ganz teile. Potro ist 1978 in San Blas zur Welt gekommen. Das ist ein Arbeiterviertel Madrids. General Franco war da gerade einmal 3 Jahre tot, hatte fast 40 Jahre Spanien als Diktator beherrscht und über den Stadtteil, in dem auch das Buch spielt, lasse ich Potro jetzt mal selbst erzählen. Unsere Häuserblocks waren Teil eines großen Bauprojekts der 50er Jahre unter Franco, das hochtrabend El Gran San Blas genannt wurde. Vorher hieß der Ort Cerro de la Vaca, aber für die faschistischen Bürokraten stank der Kuhberg offenbar zu sehr nach Schweiß und Mist. Die Geldeintreiber nannten es das Viertel ohne Mütter, weil ihnen zu jeder Tageszeit eigentlich schulpflichtige Kinder die Türen aufmachten. Es ist ein Viertel, das Ende der 70er und die ganzen 1980er Jahre hindurch von billigem Heroin überschwemmt wird. Es ist eine Zeit, in der Erwachsene darüber diskutieren, was schlimmer sei, ein Drogensüchtiger oder ein schwuler Sohn. In dieser Zeit beginnt das Buch. Ich lese euch jetzt mal die erste Seite vor. Der gefallene Engel. Ich habe eine ganze Generation junger Menschen wie Todesengel fallen sehen. Jugendliche mit grauer Haut und fehlenden Zähnen, die nach Ammoniak und Pisse stanken. Sie hingen am U-Bahn-Ausgang von San Blas, in der Calle Amposta und auf den Wiesen im Parque Paraíso herum, wie die Christusfiguren von Mantegna, durchbohrt von Nadelstichen wie der heilige Sebastian. So saßen oder lagen sie herum, bewegten sich, wenn überhaupt, ganz langsam und aus dem Takt geraten wie kaputte Marionetten, mit dem erhabenen Lächeln des Gekreuzigten. Wehrlos, aber schon in Sphären schwebend, wo ihnen nichts mehr etwas anhaben konnte. Ich habe sie auftauchen und immer langsamer werden sehen, bis sie ihre letzte Ruhe erreichten und sich zusammen mit dem Straßenschlamm unseres zwar den Namen eines Heiligen tragenden, aber von Gott verlassenen Viertels allmählich zersetzten. Zum ersten Mal verliebt habe ich mich in einen dieser Engel. Er war bei seinen Eltern aus dem Fenster gestürzt, direkt über unserer auch kaum 35 Quadratmeter großen Wohnung und die Spritze steckte noch in seinem Fuß. Dieser Start hat mich unmittelbar reingezogen, also es war ein Buch, das ich auf jeden Fall weiterlesen würde, schon nach den ersten Zeilen, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr in der Buchhandlung in was reinlest. Und trotzdem war ich nach diesem Beginn auch auf einer falschen Fährte. Die beengten und oft einengenden Lebensumstände in San Blas, wo man trotz viel Arbeit arm bleibt, sind nur der großartige, eingewobene Hintergrund der Geschichte. Porteros Vater hat, wie der Vater im Buch, bereits als Neunjähriger zu arbeiten begonnen, die Mutter mit 12 Jahren. Klasse und Klassismus sind ein Thema, das sich wie eine Begleitmelodie durch den Roman zieht. Je weiter ich gelesen habe, desto klarer ist mir geworden, wie sehr das moderne Spanien eine Terra Incognita für mich ist. Ein wirklich unbekanntes Land. Und es war sehr aufregend, etwas davon zu entdecken. Doch ihr ahnt es längst, natürlich ist es vor allem die Geschichte einer Ich-Werdung. Es gibt einen großen Bruder, der ein Beschützer ist, es gibt liebende Eltern und doch wird es schmerzhafte Jahrzehnte dauern, bis die Erzählerin so sein kann, wie sie ist. Hinter der verschlossenen Badezimmertür probiert sie schon als Kind Make-up aus und tanzt zu Madonna und Irene Cara und. Immer im Zwiespalt der Gefühle, mit einem scharf ausgeprägten Bewusstsein für Zwischentöne, wie in dieser Passage fantastisch eingefangen ist. Es waren kleine Freiheitsausbrüche gewesen, die ich dem Himmel schickte. Voller Hoffnung und Angst, jemand könnte sie entziffern. Die Worte kamen mir aber nie über die Lippen und mir fehlte das Werkzeug, ein so kompliziertes Unterfangen anzugehen. Ich versuchte ja selbst, das alles in einem Massengrab der Schamgefühle zu versenken. Es gab einige Sätze, die ich mein ganzes kurzes Leben lang gehört und als so kategorisch verstanden hatte, dass sie sich mir ins Gehirn fraßen. Als hätte meine Mutter sehr früh einen Anflug von irgendwas in mir gesehen, das ihr missfiel, und daraufhin einen subtilen Plan geschmiedet, um es zu unterbinden. Die Angst, die einen dazu zwingt, ungeoutet im Schrank zu bleiben, verwandelt die kleinsten Schatten in Ungeheuer. Jedes Mal, wenn sie erzählte, wie glücklich sie sei, 2 Jungs geboren zu haben, obwohl Arturo ja so gern ein Mädchen gehabt hätte, aber ich finde Jungs einfach galanter, war ein Schlag in dieselbe Kerbe. Oder ihr Beharren darauf, uns mit großem Stolz und bei jeder Gelegenheit meine ganzen Kerle zu nennen. Als wäre dieser Kosename ein Versprechen, das sie der Zukunft abrang, während sie hinter uns herräumte. Es waren solche winzigen Affirmationen, die sich häuften und die ein Kind zu beschreiben schienen, das definitiv nicht ich war. Dabei tun die Menschen in San Blas gar nicht so, als gäbe es diese Realität nicht, die das Kind in sich spürt. Aber es ist die Realität der anderen, etwa der großen Margarita, die stets zurechtgemacht unterwegs ist und sich hingebungsvoll um die alte Mutter kümmert. Margarita ist ein Teil der Nachbarschaft und doch weiß sie, sie kann sich nicht mit derselben Selbstverständlichkeit bewegen wie die anderen Frauen. Mit Schrecken fühlt sich das Kind von genau dieser Margarita erkannt. Und es sind dann so Passagen wie die folgende, in denen auch so eine lakonische Komik reinkommt. Margarita war immer wahnsinnig nett, wenn wir ihr über den Weg liefen. War ich mit meinen Eltern unterwegs, blieb sie jedes Mal stehen, um sich mit ihnen zu unterhalten und schaute mich mit sanftem Blick an. So als könnte sie in meinem Gesichtsausdruck meine eigentlichen Konturen lesen, die ich selbst noch nicht zeichnen konnte. Diese Verbindung zwischen uns, die leider offensichtlich war, machte mich krank. Mir war, als schwebte eine kleine Flamme über meinem Kopf, wie ich es bei den Aposteln in der bebilderten Bibel gesehen hatte. Eine Flamme, die in diesem Fall aber nur für Schwule, Lesben, Nutten und Transen sichtbar war. Das hatte mir noch gefehlt. Meine naturgegebene Anmut entsprach nicht nur einem mittelmäßigen Stück Kochschinken, mich markierte offenbar auch eine violette Feuerzunge auf der tiefsten Astralebene als Transe. Aus dem sozialen Druck heraus wird sie als Teenager mit Karate-Training beginnen. Und während die anderen ihre Verwandlung vom pummeligen, vermeintlichen Jungen zum sportlichen Teenager auf das Training zurückführen, sagt sie: Niemand ahnte, dass meine gute Koordinationsfähigkeit und Ausdauer in Wirklichkeit vom Einüben von Madonnas Choreografien stammte. Beim Karate verliebt sie sich dann auch, sie ist 14. Jay, ein schwuler 15-Jähriger aus den USA, erwidert die Verliebtheit nicht nur, er hat auch eine aufregende Weltläufigkeit. Und die wird ihr Leben nachhaltig verändern, weil Jay sie zum Beispiel mit ins queere Viertel von Madrid nimmt. Jay wird auch der Erste, dem sie sich offenbart. Und er reagiert wunderbar sensibel. Es ist eine wirklich zarte, schöne Liebesgeschichte, die von außen sabotiert werden wird. Vermutlich haben die meisten von uns erlebt, was für eine massiv verunsichernde Zeit diese Teenagerjahre sind. Doch noch nie habe ich so sehr verstanden, wie viel komplizierter es für Transkinder wird. Dazu möchte ich euch jetzt eine letzte Passage für dieses Mal vorlesen. Die gottverdammte Zeit, die Frauen wie mir vorenthalten bleibt. Die Zeit, ein Mädchen zu sein, eine Jugendliche. Zeit für die eine oder andere ungelenke Liebe. Zeit, einem Idioten nachzuheulen. Zeit, um Freundinnen zu finden, mit ihnen zu streiten und sich gleich wieder zu versöhnen. Zeit dafür, wie verrückt zu tanzen. Zeit zu lernen, ohne Unterbrechungen Frau zu sein. Nichts davon wird uns gewährt, wenn es eigentlich sein müsste. Oder wenn doch, dann bekommen wir es nur portioniert. In einer Dosis, die wir dem Schicksal stehlen müssen und hastig runterwürgen, als würden wir mitten in der Wüste aus einem Brunnen in dem Wissen trinken, dass wir auf dem Weg zum nächsten verdursten werden. An jenem Abend, in jener heraufziehenden Nacht, war das Zusammensein mit Jay wie Barfußlaufen über frisches Gras. Schwerelos, angstfrei, ohne dramatische Verstrickungen, die ich erst entwirren musste, um mich lebendig zu fühlen. Sie wird sich schließlich befreien, doch der Weg dahin ist kein leichter. Sie wird noch tiefe Verletzungen erleben und an einen Punkt gelangen, an dem sie sich dafür verachtet, dass sie nicht den Mut hat, ihr Leben zu beenden. Es ist ein Glücksfall, dass dieser Mut gefehlt hat. In Spanien bewirkt dieses Buch gerade ganz viel. 2023 wurde Alana S. Portero vom spanischen Ministerium für Gleichstellung ausgezeichnet. Dabei ist es kein didaktischer Roman, sondern vor allem die bewegend erzählte Geschichte einer Selbstwerdung. Gespickt mit glänzenden Beobachtungen zu unseren Bildern von Männlichkeit, von Weiblichkeit, zum Thema Klasse und Patriarchat. Potro erzählt lakonisch mit Witz und einem wohldosierten Hauch Pathos. Es ist eine Geschichte darüber, dass Liebe nicht alles von selbst heilt, denn die Eltern würden sich für ihr Kind ein Bein ausreißen, doch vor dem Wesentlichen verschließen sie lange die Augen und lassen die Sprachlosigkeit regieren. Potro setzt auch mehr als einer Frau ein Denkmal, die von der Gesellschaft als im wahrsten Sinn des Wortes Verrückte wahrgenommen werden. Frauen, die am Rand stehen und gerade durch ihre unbeirrbare Eigenheit ein Role Model sein können. Ist das Ganze autofiktional? Die Erzählerin teilt gewiss viele der Lebensumstände. Bis dahin, dass Portero Mediävistik studiert hat und als Buchhändlerin gearbeitet hat. In dem sehr sehenswerten 12-minütigen YouTube-Beitrag, den ich euch in die Shownotes stelle, leider auf Spanisch mit englischen Untertiteln, erzählt sie, dass sie die Bücher des Schriftstellers Javier Marías sehr möge. Sie sagt, seine Romane sind wunderbar, aber in all seinen Romanen ist der Protagonist ein Mann seines Alters mit dem gleichen sozialen Status, der denselben Beruf wie er hat und der an denselben Orten wie er lebt. Trotzdem habe niemand Marías je gefragt, ob er seine eigene Geschichte erzähle. Die Romane des verstorbenen Schriftstellers waren selbstverständlich Literatur. Und Portero fragt, er hat das Recht auf Fiktion und ich nicht? Ich hoffe, sie wird sich das Recht herausnehmen, noch ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Es ist ein Buch, das ich euch zum Welttag des Buchs ganz besonders ans Herz lege. Die schlechte Gewohnheit von Alana S. Portero ist bei Klassen erschienen. Christiane Quandt hat die 238 Seiten wunderbar aus dem Spanischen übersetzt. Das Hardcover mit dem Hingucker-Cover kostet 24 Euro. Und zum Abschluss meine Bitte wie immer, wenn euch Feiste Bücher gefällt, klickt doch bitte auf Abonnieren, ihr verpasst keine Folge und mir helft ihr mit dem Algorithmus. Feedback und Austausch geht am besten bei Instagram und ihr könnt mir nach wie vor eine Mail schicken an feistebücher, Bücher dabei mit ue@gmx.de.